Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jeder Mensch, der hat seine eigene Geschichte. Und ganz sicher gibt es in ihrer eigenen Geschichte, in ihrer Vergangenheit, Abschnitte, an die sie sich wirklich gerne erinnern und manche, an die sie sich nur ungern erinnern. Ja, vielmehr noch, es gibt so Abschnitte, die wollen sie am liebsten vergessen oder die haben sie vergessen, weil die Erinnerung daran zu sehr schmerzt oder schlicht zu schrecklich ist. Man soll nicht zu sehr in der Vergangenheit wühlen. Vergangenes soll man ruhen lassen. Schauen wir lieber nach vorne. Das sind nur wenige der gängigen Sinnsprüche zu diesem Thema. Ja, aber stimmt das wirklich? Sollen wir lieber schmerzhaft Vergangenes ruhen lassen? Oder bietet sich eine große Chance für unsere Zukunft, wenn wir uns dieses Vergangene mal ansehen? Und wenn ja, wenn wir uns das ansehen und sich diese Chance bietet, wie können wir denn dieses Ansehen von schmerzhaft Vergangenem überhaupt ertragen oder erträglich machen? Unser Thema heute, das heißt Vergangenheitsaufarbeitung, notwendig oder eher unnötig. Gast in unserem Münchner Studio ist dazu die Therapeutin Peggy Paquet. Herzlich willkommen, Frau Paquet. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Guten Morgen.
Ich darf Sie ganz kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nie gehört haben. Peggy Paquet ist Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache. Das ist eine von ihr selbst entwickelte Gesprächs- und Traumatherapie. Frau Paquet arbeitet in eigener Praxis mit Schwerpunkt Einzel- und Paartherapie bei München. Und dort, wie sie selbst sagt, dort forscht sie beständig weiter und erweitert stetig kreativ ihre therapeutische Kompetenz. Außerdem ist sie auch als Referentin für Vorträge und Seminare tätig. Frau Paquet, unser Thema heute, Vergangenheitsaufarbeitung, notwendig oder unnötig. Fangen wir mal mit dem ganz Simplen an. Was verstehen wir denn eigentlich unter Vergangenheit und speziell jetzt unter unserer eigenen Vergangenheit? Mhm. So was anderes als ein Geschichtsbuch.
Ja, genau. Also Vergangenheit, so allgemein können wir sehen als die Menge aller zeitlich zurückliegenden Ereignisse. Unter unserer persönlichen Vergangenheit verstehen wir die Zeit unseres Lebens vor dem Jetzt. All das, was sich in unserem Leben vor dem jetzigen Moment ereignet hat. Was dabei deutlich ist, dass diese Zeit vorbei ist. Die ist wirklich vorbei. Nicht einen einzigen Moment können wir davon zurückholen. Wir können uns nur daran erinnern. Und ehrlich gesagt meistens auch nur an Fragmente. Was vielen von uns bekannt ist, und ich erinnere nochmal daran, ist, dass wenn wir uns an diese Erlebnisse aus der Vergangenheit erinnern, dass da Erinnerungsverfälschungen auftreten. Ich habe mal so ein kleines Büchlein, das gibt's leider nicht mehr, gelesen mit dem Titel Deine Vergangenheit ist nicht deine Vergangenheit. Also wir erzählen ein vergangenes Ereignis immer wieder anders. Und je länger es zurückliegt, umso mehr verändern sich unsere Aussagen, bis wir uns letztendlich nur noch unsere eigene Geschichte davon erzählen. Und paradoxerweise glauben wir dann auch immer, dass es sich genauso ereignet hat.
Frau Paquet, da haben Sie mich jetzt echt erwischt. Meine Frau sagt immer, Dominik, jetzt strickst du wieder Legenden, das war gar nichts. Nennt mich immer den großen Legendenstricker. Schönes, an der Stelle einen Gruß Wort an meine Frau. Okay, Frau Paquet, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber da fühlte ich mich einfach jetzt gerade schwer ertappt.
Ich habe mit diesem Titel, Deine Vergangenheit ist nicht deine Vergangenheit, da war ich so am Ende 20, als ich das las, das hat mich so unglaublich erleichtert. Weil ich dachte, du kannst es da einfach stehen lassen, du musst dir da überhaupt keinen Kopf mehr machen, ob das jetzt so war oder so war. Also die Gegenwart zählt, da kommen wir noch dazu.
Okay.
Und so eine provokative, leicht provokative Frage an die Hörer. Vielleicht erzählen wir anderen Menschen die Geschichten aus unserer Vergangenheit nur, damit die anderen diese Geschichten für uns aufbewahren. Was im weiteren Sinne auch zu unserer Vergangenheit gehört, ist die Vergangenheit unserer Vorfahren. Also nicht als direkte Erfahrung, aber als weitergegebene Information. Wie wir aus der Epigenetik wissen, und das möchte ich kurz erklären, Epigenetik ist ein Fachgebiet der Biologie, welches untersucht, welche Faktoren ein Gen und damit die Entwicklung der Zelle und die Vererbung an die Folgegeneration also welche Faktoren damit hineinspielen. Genau, und wie wir aus der Epigenetik wissen, vererbt sich ein Trauma durch epigenetische Veränderungen über bis zu 3 Generationen. Also Angst setzt sich nicht nur im Gedächtnis fest, sondern auch in den Genen. Also wenn unsere Vorfahren sehr viel Angst gehabt haben, verändern sich ihre Gene. Und diese Angstgene verändern natürlich das Gehirn und erhöhen im Gehirn die Angstbereitschaft. Und so wurde erforscht, dass schlechte Erfahrungen und Erinnerungen zum Teil an die Nachkommen vererbt werden können. Forscher zeigten das am Beispiel von Gerüchen, die Gefahr signalisieren. Noch die Enkelkinder reagierten auf einen bestimmten Geruch mit Angst, wenn ihre Großväter damit schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Entwicklungsgeschichtlich hat es einen Sinn. Also auf diese Weise kann der Nachwuchs über eine Gefahr informiert werden. Die angstvollen Erfahrungen verändern unter anderem die Gene in den Samenzellen und würden so auf diese Weise weitergegeben.
Also sprich, wenn mein Vorfahr nicht mehr die Chance hatte, mir zu sagen, dass Feuer gefährlich ist, aber in ihm selber diese Angst vor Feuer ist oder war, dann wird es weiter vererbt sozusagen über die Gene, dass ich auch vorsichtig bin mit Feuer auf natürliche Art und Weise. Kann man das so sagen?
Ich denke, es kommt darauf an, es gibt ja eine gesunde Angst vor Feuer und durch bestimmte Erlebnisse eine traumatische Angst vor Feuer. Aber ich habe da gleich ein Beispiel dafür.
Okay. Aber dann meinte ich es eher so mit Respekt vor Feuer.
Das ist so eine genetische Grundeinstellung. Respekt vor Flut, vor Feuer, denke ich, das ist so eine genetische Grundeinstellung. Und dann kommen noch besondere Informationen
hinzu. Aber darauf noch später, genau.
Mhm. Also ich hatte eine Klientin, die hatte seit ihrer Kindheit immer Angst vor Feuer. Also Lagerfeuer, Kerze anzünden, das ging überhaupt nicht. Und später in der Therapiearbeit kam heraus, dass ihr Großvater im Krieg verbrannt ist. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, weil sie das wirklich in sich spüren konnte, in ihrem Körper. Und wir haben mit dieser Angst gearbeitet in der Therapie, also hier speziell mit der liebevollen Zwiesprache. Und diese Angst wurde immer schwächer. Und jetzt ist es so, dass sie am Lagerfeuer sitzen kann und sich wohl dabei fühlt. Genau, denn unsere Gene können sich im Lauf unseres Lebens wieder verändern. Also wir sind einer vererbten, erhöhten Angstbereitschaft nicht unser ganzes Leben lang ohnmächtig ausgesetzt.
Aha, also nicht von wegen, wir sind nicht vorherbestimmt oder sowas durch die Gene, sondern ich kann da dran arbeiten.
Also sagen wir mal, die Einstellung ist vorherbestimmt, aber wir können wirklich bis zum Ende unseres Lebens etwas dran verändern. Das hieß ja erst diese Plastizität unseres Gehirns, wer im Alter nicht mehr auch die... dass die Gene sich verändern, war überhaupt nicht bekannt. Also die Good News werden immer größer. Also wir haben wirklich ganz viel Veränderungsspielraum. Es geht darum, ihn zu nutzen. Also einerseits können positive Erfahrungen eine negative Erfahrung abschwächen und neu besetzen, so sage ich das mal. Und andererseits können sich die Ängste, wie ich beschrieben habe, in einer therapeutischen Arbeit auflösen. Aber es ist sicher hilfreich, manchmal so eine Idee oder Ahnung zu haben. Na, da könnte noch was anderes im Spiel sein, wenn ich es mir vielleicht nicht erklären kann oder ich komme dem auf die Spur.
Also unsere Vergangenheit ist auch gleichzeitig sozusagen ein bisschen die Vergangenheit anderer.
Ein Faktor davon, ja. Also unsere Vergangenheit ist die Summe unserer Erfahrungen und auch ein Teil der Erfahrungen, sage mal sicher der prägenden Erfahrungen unserer Vorfahren.
Also die Vergangenheit, die lebt, die arbeitet, die lebt in uns weiter. Und wenn die vergangene Zeit vorbei ist, was ist es denn dann, was in uns lebt?
Was in uns weiterlebt, sind die in unserem Körper und Nervensystem gespeicherten Gefühle und Empfindungen. Unser Körper erinnert sich, denn er speichert wirklich jede Erfahrung. Über bestimmte Reize, Sinneseindrücke und Berührungen können uns diese Gefühle und Empfindungen wieder ins Bewusstsein kommen. Also zum Beispiel, er hat einen bestimmten Geruch und vielleicht verbindet sich das mit einer schönen Weihnachtsbäckerei in der Kindheit und man fühlt sich plötzlich wohlig und warm oder ein bestimmter Geruch verbindet sich mit einer angstbesetzten Situation und unser Körper zieht sich zusammen. So gab es in jeder Vergangenheit von uns bestimmte Situationen, in denen sich unser System verkrampft und zusammengezogen hat, kontrahiert, aus Angst, Trauer, Schock oder Wut. Und bei sehr stressbeladenen oder sogar traumatischen Ereignissen wird eine hohe Energiemenge in unserem Körper freigesetzt, um diese Situation zu bewältigen. Kann sich diese Energiemenge nicht entladen, kann sie nicht zum Abschluss oder ausreichend zum Ausdruck gebracht werden. Schließen wir diese emotionalen Ladungen fest in unser Körperenergiesystem ein und behindern unser Leben, den Ausdruck unserer Lebenskraft damit. Also die innere Handbremse bleibt so lange angezogen, bis wir uns durch die nicht gefühlten Emotionen hindurchfühlen und somit diese Blockierungen in uns lösen können. Und diese vorher eingeschlossene Lebenskraft kommt wieder in Bewegung und steht uns als ein Mehr an Lebenskraft zur Verfügung.
Also ich setze damit Ressourcen wieder frei.
Absolut. Mhm. Absolut. Und die tragen wir, glaube ich, in Mass mit uns herum, solche Ressourcen auf verschiedenen Ebenen. Aber vieles ist dieses wirklich Verdrängte, Hinuntergeschluckte. Und es ist wirklich wichtig, sich bewusst zu machen. Und diese Mechanismen haben uns früher geholfen, durchzukommen, zu überleben. Mhm. Es ist okay, da dürfen wir Danke sagen. Und jetzt ist es so wichtig, die freizusetzen. Also als Beispiel für die Hörer die Frage: Kennen Sie folgende oder eine ähnliche Situation? Sie hören in den Medien oder aus der Nachbarschaft von Kindern, die von ihren Eltern psychische oder körperliche Gewalt erleben, die beschämt, beschimpft oder geschlagen werden. Was geschieht dann in Ihnen? Vielleicht haben Sie als Kind ähnliche Situationen erlebt. Vielleicht können Sie gerade dadurch besonders gut mit diesen Kindern mitfühlen. Aber was ist die innere Reaktion? Bei vielen Menschen reagiert bei diesem Thema ihr Innerstes mit einer Stressreaktion von unterschiedlicher Stärke. Sie fühlen sich vielleicht sehr angespannt, es kommen ihnen Tränen, sie fühlen den Schmerz der Kinder wie ihren eigenen Schmerz.
Oder auch Wut.
Ja, Wut auf die Täter. Und bei solch einer inneren Reaktion darf uns bewusst sein, dass es dadurch kommt, dass unsere alten, persönlichen, in uns abgespeicherten, schmerzhaften Gefühle aktiviert werden. Nun, und durch das Hören solch einer Geschichte wird dies in uns wieder unangenehm lebendig. Unser Körper und unsere Psyche reagieren auf diese Informationen spürbar, denn im Körper und im Nervensystem ist es gespeichert. Und dann gibt es noch eine kollektive Reaktion in uns. Wir haben alle innere Kinder, die bei solchen Nachrichten empört aufschreien. Es müssen nicht nur persönliche Erfahrungen sein.
Jetzt gibt es ja viele, ich habe ja eingangs in der Einleitung so ein paar Sinnsprüche zitiert. Es gibt ja viele, die sagen, komm, schmerzhafte Erfahrungen einfach hinter sich lassen. Das muss man alles gar nicht
aufarbeiten. Schwamm drüber.
Schwamm drüber, machen wir einen Deckel drauf und das Vergangene vergangen sein lassen und schauen wir wieder nach vorne. Sollen wir das wirklich machen? Ist es nicht auch irgendwo ein heilsamer Mechanismus meiner Psyche, dass meine Psyche sagt, komm, da lass mal lieber einen Deckel drauf. Da will ich gar nicht reinschauen. Ist es nicht auch irgendwo heilsam? Oder jetzt sind wir eben beim Casus Knactus, wäre es besser, das doch mal hochkommen zu lassen?
Ja, es ist immer diese Gratwanderung zwischen total zudeckeln mhm. und zwischen alles aufarbeiten wollen.
Oder ist es eher so, mal den Deckel so ein bisschen lupfen und schauen, was da vor sich hinköchelt?
Mhm. Also Vergangenheitsaufarbeitung sollte sich immer auf das beziehen, was im Hier und Jetzt erscheint.
Das heißt?
Also was durch den Deckel gerade was den so hebt und der Dampf, der da durchkommt, so in diesem Bild gesprochen.
Also das, was mich einfach gerade jetzt beschäftigt.
Ja, woran ich jetzt leide, was mich jetzt behindert, was mich in meiner Lebendigkeit einengt. Mhm. Das, was jetzt Symptome macht, also emotionale Anspannung, wie gerade dieses Beispiel. Ich bin jetzt angespannt durch etwas, was ich gehört habe oder erlebt habe. destruktive Verhaltensweisen, die immer wieder auftreten. Depressionen, Ängste, psychosomatische Beschwerden. All das weist auf die Notwendigkeit hin, uns dem jetzt zuzuwenden, uns darum zu kümmern, weil sonst die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir in diesem Symptom stecken bleiben oder dass es sich noch vervielfältigt.
Also jetzt spreche ich als einer, der Ihre Therapieform der liebevollen Zwiesprache ja durch diverse Vorträge schon kennt. Das ist also so, dieses Gefühl, diese Emotion, die klopft jetzt bei mir an.
Und das laut heißt, und vernehmbar.
Und die sagt, hallo, kümmere dich um mich.
Ja.
Und dann sollte ich mich doch mal drum kümmern.
Darum und geht's. Unsere Abwehrmechanismen, das nicht zu fühlen, die sind so schnell und auch so eintrainiert, dass es so eine Wachheit braucht. Ah, jetzt ist wirklich was los. Mhm. Dann, wir greifen zur Schokolade, wir machen den Fernseher an, unzählige Mechanismen, um das jetzt nicht zu fühlen. Und dann wundern wir uns, wenn es uns den ganzen nächsten Tag irgendwie schlecht geht, wenn wir gereizt sind. Und dieses sich drum kümmern ist ja sehr punktuell. Ich brauche ein paar Minuten oder vielleicht mal eine halbe Stunde. Und dann, ha, löst sich etwas. Genau, andererseits, wir brauchen nicht per se in unserer Vergangenheit herumzuwühlen. Bitte nicht. Es ist, ja, ich sage immer so, diese mit Gewalt mehrere Fässer aufzumachen, da gibt es so Therapieformen, die das machen. Das heißt, gleichzeitig mehrere problematische Lebensthemen oder Traumen bewusst gewählt ins Bewusstsein zu bringen. Also das war in meinem Leben, das war schrecklich, das und dies und die Gewalt und die schlimme Erfahrung. Und das kann unser Nervensystem überfordern, das passiert relativ häufig. Das kann sogar zu Retraumatisierungen führen, dass man sich wirklich fühlt, als stecke man wieder im Trauma und sehr unangenehme Symptome hervorrufen, zum Beispiel sich deorientiert fühlen, Panikattacken, innere Unruhe und Anspannung. Also jedes sich hineinsteigern oder übermäßig mit dem Schmerz beschäftigt sein, ist kontraproduktiv. Alles, was wir brauchen, ist unsere volle Bereitschaft, die Gefühle und Empfindungen, die in der Gegenwart auftauchen, wirklich bewusst wahrzunehmen und zu fühlen. Wahrheit brauchen wir auch dazu. Das ist herausfordernd genug und doch machbar, denn wir brauchen nicht unser ganzes Kreuz auf einmal zu tragen. Wir brauchen uns nur in diesem einen Augenblick uns selbst ganz bewusst zuwenden und dann im nächsten Augenblick und dann im nächsten Augenblick. Was ich manchmal erlebe, ich finde es schön, wenn die Menschen zu mir kommen und da ist wirklich Bereitschaft da, das ist großartig. Und dann gibt es die Kehrseite der Medaille, dass die sehr viel Druck in sich aufbauen. Also jeglicher Druck, jetzt alles ganz schnell lösen und heilen zu wollen, bremst den Heilungsprozess und kann sogar nach hinten losgehen, weil der zusätzliche Druck die bestehenden Symptome verstärken kann. Also es ist dann, wie wenn man diesen Bogen überspannt. Es tut dann weh. Also es braucht ein ausgewogenes Maß, ich sage mal, an eigener Aktivität, an sich dem Zuwenden, damit beschäftigen und an Hingabe und eine höhere Weisheit. Kommen wir gleich noch dazu, was damit gemeint ist. Und es braucht ein ausgewogenes Maß an Zuwendung für diesen Schmerz aus der Vergangenheit und an Zuwendung für die schönen und gelingenden Seiten in meinem Leben, die jetzt da sind.
Das müssen Sie kurz erklären. Also dieses Maß an Zuwendung, das heißt, ist es ein Gefühl wie...
Aufmerksamkeit.
Ich wende mich meinem Mitmenschen zu, also ich wende mich Ihnen freundlich zu. Also genauso wende ich mich auch der Vergangenheit zu.
Ich erkläre es mal an beiden Extremen. Es gibt Menschen, die wollen nur das spüren und sich dem zuwenden, was Spaß macht, was jetzt schön ist, was angenehm ist. Und wehe, da kommt einer, der irgendwie Leid in ihnen anstößt, irgendein unangenehmes Gefühl. Also der wird massiv verdrängt. Und es gibt Menschen, die erkennen, dass es wichtig ist, sich dem Schmerz zuzuwenden und irgendwie dann mal im anderen Extrem landen. So, oh, ich beschäftige mich irgendwie nur mit meiner Vergangenheit und mit meinem Schmerz und beides ist ungesund. Es ist gar nicht so schwer. Ich gehe durch mein Leben, bin wach, da und es kommen immer genügend Auslöser. Wir haben schon genug zu tun. Irgendein Kollege, der Partner, die Kinder, irgendeine Situation, die mich an was Altes erinnert. Und dann kümmere ich mich um den Schmerz Und dann wende ich mich auch wieder dem zu, was mir gut tut im Leben. Und es gibt Phasen, da ist vielleicht mal ein bisschen mehr Schmerz dran und Phasen, die leichter sind. Aber beides im Blick zu behalten. Also Vergangenheitsaufarbeitung ist wie das Schälen einer Zwiebel mit ihren vielen Häuten und Schichten. Und mit einer unendlichen Gnade werden wir geführt. Werden genau die Themen in uns angestoßen, die jetzt dran sind, die jetzt geheilt werden wollen. Was nicht dran ist, zeigt sich nicht.
Oder halt jetzt
nicht. Zum späteren Zeitpunkt, ganz genau. Also meine Erfahrung ist, es ist ein unglaubliches Staunen, mit welcher Weisheit diese Führung geschieht. Und durch bestimmte Personen und Situationen als Auslöser kommen alte verletzte Anteile an die Oberfläche und werden uns so entweder ganz neu bewusst, ah, das gibt's auch in mir, oder deutlicher spürbar. Oh, das ist intensiver, als ich gedacht habe. Zum Beispiel kann uns bewusst werden, unsere Art, wie wir aus dem Kontakt mit anderen Menschen gehen, nach innen uns ziehen, um uns zu schützen. Das kann eine verdrängte und hinuntergeschluckte Trauer oder Wut sein, die endlich gefühlt werden möchte. Oder es kann unsere tief vergrabene Selbstablehnung sein, die uns nun von unseren Mitmenschen gespiegelt wird. Also gibt es viele Dinge, die wir uns bewusst machen, uns darum kümmern können. Und mit Vergangenheitsaufarbeitung meine ich in keinster Weise, dass wir uns immer und immer wieder die Geschichten der Vergangenheit erzählen. Die Geschichten alleine bringen uns nicht weiter. Das ständige Erzählen vertieft nur die Spur der Erinnerung im Gehirn. Das hat man untersucht, diese Reizweiterleitung über Magnetresonanztomographie konnte man das nachweisen, dass das intensiver wurde, wenn das immer und immer wieder erzählt wurde, eine Geschichte.
Also ich trete damit quasi einen Pfad richtig aus.
Ja.
Und mache aus einem Trampelpfad eine Autobahn.
Ja, genau, das hätten wir gerne in der anderen Richtung. Mhm. Also wir brauchen unsere erinnerten Geschichten auf unserem Heilungsweg nicht. Ich benutze diese Geschichten in der Therapiearbeit, weil die Menschen kommen ja zu mir und sind ja jetzt nicht, also meistens jedenfalls nicht mitten im Gefühl. Und ich benutze das als Einstieg, dass wir an das kommen, was jetzt wirklich geheilt werden möchte. Die Auswirkungen unserer Vergangenheit, die wir mit uns tragen, sind schon, wie gesagt, so wichtig, deshalb wiederhole ich es, nicht die in uns gespeicherten, also die erinnerten Geschichten, sondern die in uns gespeicherten Gefühle und Körperempfindungen. Diese wollen angeschaut, gefühlt und gespürt werden, sodass sie sich lösen können. Die sind wie kleine Quengelgeister, die schlichtweg unsere Aufmerksamkeit brauchen, die uns ungeduldig zurufen. Bleib jetzt endlich mal da, hau nicht wieder ab, schau mich endlich an, jetzt!
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit unserem Thema Vergangenheitsaufarbeitung, notwendig oder unnötig. Gast im Studio ist die Logotherapeutin Peggy Paquet. Frau Paquet, jetzt reden wir oder wir Deutschen oder wir Westeuropäer, wir ticken ja auch ein bisschen so, ich möchte jedes Gefühl auch verstehen. Muss ich das wirklich, ein Gefühl verstehen?
Oh nein, da können wir lange interpretieren. Also verstehen können wir unsere Gefühle nur sehr begrenzt. Da spielen so viele Faktoren mit hinein. Ich mag das jetzt gar nicht aufzählen, aber so viele Faktoren, dass wir jetzt fühlen, wie wir fühlen. Und einen Teil wissen wir noch gar nicht. Also, Gefühle kommen und gehen. Und sie rufen schlichtweg nach unserer präsenten Aufmerksamkeit. Ah, jetzt fühle ich das. Was ganz wichtig ist zu verstehen, diese vergangenen Erfahrungen und Gefühle, die können schmerzhaft sein. Doch am schmerzhaftesten ist, dass wir uns selbst verlassen haben.
Wie selbst verlassen? Wie meinen Sie das?
Also wir haben unsere Aufmerksamkeit von unserem Innersten abgezogen. Und das ist so, als ob wir diese verletzten Anteile verlassen haben. Und das ist ganz, mache ich ganz viel in der Arbeit, dieses bei uns zu bleiben. Also wirklich alles, was wir lernen müssen, ist, ganz da zu bleiben, ganz bei uns zu bleiben, ohne irgendetwas verstehen oder ändern zu müssen. Das ist so wirklich so ein Knackpunkt. Wenn wir das lernen, da kommen wir in Kontakt mit uns, dann werden wir wirklich heiler und ganzer.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass wir oft überrascht sind, was, wenn wir so diese Zwiebelhaut, diese Zwiebelschicht für Schicht schälen, wie wir ja auch von der Gnade auch geführt werden zu, es ist eine Entdeckungsreise einfach auch in unsere Vergangenheit, in unsere Gefühle, in unser Körperempfinden. Und da kommt ja manchmal ganz schön viel hoch. Reicht da die Lebenszeit überhaupt aus? Was ist, wenn ich nicht fertig werde, Frau Paquet? Mhm. Was ist, wenn ich erst mit 70 draufkomme? Ich glaube, da sollte ich mich doch mal einer Sache zuwenden. Und dann kommt man ja da so rein, komm, jetzt muss ich ganz schnell alle Fässer aufmachen. Wie ist das? Oder halten wir es da so, wie wir es vorhin gesagt haben, es kommt das hoch, was hochkommt, und um das kümmere ich mich und alles andere lassen wir halt.
Genau. Also manchmal werde ich gefragt, ja, können Sie mir sagen, wann ich alle Verletzungen in mir geheilt haben? Mhm. Ich habe keine Ahnung.
Bitte eine Prognose, wie lange die Behandlung dauert.
Ja, ganz genau. Und wann ich mein Leid endlich losgeworden bin. Ich habe keine Ahnung. Ich selbst bin ein lebender Prozess. Es ist enorm viel wert, wenn wir in der Lage sind, immer wieder mit den augenblicklichen, aus der Vergangenheit stammenden Schmerz präsent zu sein. Also ich lebe jetzt und hier, und wenn mir was wehtut und ich kann das lösen, ich kann das heilen, dann wird doch mein Leben in der Gegenwart reicher und schmerzfreier und freundlicher. So, dass jede geheilte emotionale Ladung unsere Lebensqualität heben kann und sich unser Lebensspielraum erweitert. Menschen, die frühkindlich auch eine längere Zeit, wir nennen es Entwicklungstraumata, erlebt haben, das ist ein Prozess. Aber je beharrlicher wir ihn gehen, umso schneller treten positive Veränderungen in unserem Leben ein. Denn das ist wie, ihr erlebt es so, wenn dieser Prozess in Gang kommt, der bekommt eine Eigendynamik. Mhm. Das ist unglaublich schön, wo wir dann wirklich so geführt werden.
Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für ein bisschen Musik. Mozarts Zauberflöte. Vergangenheitsaufarbeitung notwendig oder unnötig? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bei uns im Studio ist Peggy Paquet. Sie ist Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache. Wir haben uns über schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit unterhalten. Darüber, soll ich wirklich alle Fässer aufmachen oder nur die, die so langsam hochkochen? Reicht ein Leben, um alles aufzuarbeiten? Diesen Fragen haben wir uns zugewendet. Jetzt ist ja auch so, Frau Paquet, jetzt kommt ja vielleicht was hoch. Ich merke, da kommt was, aber das will ich gar nicht anfassen. Da graut mir vor mir selber und da sage ich, das war ein anderer, das war gar nicht ich. Und ich will das gar nicht wissen, was ich damals gemacht habe oder was da ist. Soll ich da den Deckel drauf lassen?
Es betrifft vor allem Menschen, die sich schuldig gemacht haben oder schuldig fühlen oder die in irgendeiner Form etwas von der Gesellschaft als schlecht Bewertetes getan haben. Zum Beispiel ein verletzendes, unfaires Verhalten gegenüber Mitmenschen, Verstöße gegen Gesetze oder die Kriegsvergangenheit unserer älteren Mitmenschen. Genau betrachtet machen wir uns in unserem Leben alle irgendwann schuldig. Weil wir Wesen sind, die Engel und teuflische Anteile gleichzeitig in sich tragen. Und logischerweise auch, weil die Folgen unseres Handelns aus unseren Schmerzemotionen heraus, wo unsere Wahrnehmung so eingeschränkt ist, immer in irgendeiner Form destruktiv sind. Und wie das ja in dem Moment mit uns durchgeht und wir es auch gar nicht abschätzen können. Also wir verletzen alle irgendwann Menschen.
Das ist ja das, wo die katholische Kirche sagt, die Sünde führt zum Tod. Ja, zum Tod der Gefühle, zum Tod der Beziehung zum Beispiel.
Mhm, genau, Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, sagt ja auch, dass Schuld am schwersten zu tragen ist. Und wenn ich von der emotionalen Therapiearbeit ausgehe, das ist ein Gefühl, was wirklich sehr spät erst sich getraut wird anzuschauen. Ich habe niemanden bei mir sitzen, der mit seinen Schuldgefühlen kommt. Da kommt alles mögliche andere und irgendwann sind wir bei den Schuldgefühlen.
Schuld und Scham auch?
Wird ganz, ganz, ganz tief nach unten verdrängt. Aber gerade dann, wenn wir es nicht anschauen wollen, wirkt es unbewusst in uns weiter. Also es verbraucht sehr viel Lebenskraft, um unterhalb der Bewusstseinsgrenze gehalten zu werden. Also lauter Lebenskraft verschlingende Monster von Schuld und Scham in unserer persönlichen Unterwelt. Nun, Christen können Beichtgespräche führen, ja? Und damit werden auf der geistig-spirituellen Ebene wird die eigene Schuld geklärt und die Sünde wird verziehen. Und doch kann auf der psychischen emotionalen Ebene die darunterliegende emotionale Ladung noch schmerzhaft wirksam sein.
Ich erinnere mich ja immer noch an meine Schuld. Ich habe ja ein Gedächtnis, genau.
Ja, das Nervensystem wird durch bestimmte Reize wird es wieder aktiviert. Das ist, sagen wir mal, mein Gewissen, wenn ich jetzt von Viktor Frankl ausgehe, ja. Mein Gewissen findet Frieden, aber mein System hat noch Stress. So können wir es sagen. Ja? Und an dieser Stelle ergänzen sich Seelsorge, und damit meine ich auch die Beichtgespräche, und Psycho- bzw. Traumatherapie auf hilfreichste Weise. Und ich möchte jeden ermutigen, sich an solch einem Punkt therapeutische Unterstützung zu suchen, also zur Beichte oder zu den Beichtgesprächen. Denn wenn Schuld- und Schamgefühle heilen, blüht unser Leben wieder neu auf. Das ist so, den Menschen fallen wirklich so Sandsäcke von den Schultern oder Steine von den Herzen.
Wenn ich mich jetzt dieser Aufarbeitung nicht stelle, was blüht mir denn da? Da komm, ich halt weiter den Deckel drauf. Ich bin damit Jahre gut gefahren, ich mache weiter so wie bisher. Was blüht mir denn dann? Gehe ich da kaputt?
Also generell ist es ja so, solange unsere Kompensationsmechanismen funktionieren, funktionieren wir. Aber ich nenne es, wir überleben, aber wir leben nicht.
Okay.
Das ist meine eigene Erfahrung und das erlebe ich mit Klienten und das beobachte ich auch. Die meisten Menschen sind im Funktionsmodus, die sich nicht sich dem Inneren nicht zuwenden.
Die sind dann nicht bei sich, wie Sie sagen würden.
Und die können schon auch Zeiten haben, wo sie bei sich sind, aber es ist eine andere Form von Lebendigkeit, von Wachheit, von Weite im Herzen, in der Wahrnehmung auf sich und die Welt, wenn wir uns den Dingen stellen. Also die Folgen sind vielfältig und umfangreich. Ich mag ja nur einige nennen. Also die Wahrnehmung auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen bleibt verzerrt. Ja? Wir lehnen Anteile von uns selbst ab und wir lehnen andere Menschen ab, weil sie einen alten Schmerz in uns anstoßen. Also wir bleiben unseren Gefühlen und unseren Gefühlsmechanismen ausgeliefert. Also ein Merkmal von dieser inneren Aufarbeitung ist wirklich ein zunehmendes Mitgefühl und weniger Wertung für uns selbst und unsere Mitmenschen. Bei versäumter Aufarbeitung stagnieren wir in unserer Entwicklung. Das meine ich mit diesem Funktioniermodus. Und es ist so, dass wir weniger gesunde Nähe zulassen können. Also es sieht wie Nähe aus, aber es ist oft eine ungesunde Symbiose oder sich an etwas festhalten. Also gesunde Nähe ist wie diese zwei Säulen, die so nebeneinander stehen, in einem Verbund, aber doch jeder für sich. Und wir erleben irgendwie immer einen Mangel in uns. Irgendetwas fehlt und die Konsumgesellschaft unterstützt das ja in höchstem Maße. Beziehungen zerbrechen leichter, weil sich im Streit nicht zwei Erwachsene auseinandersetzen, sondern weil zwei kleine Kinder verzweifelt um ihre Basisbedürfnisse streiten. Und es herrscht viel Anspannung in zwischenmenschlichen Kontakten. Das Gewaltpotenzial bleibt hoch. Ich meine jetzt auch verbale Gewalt. Ein Teil unserer Lebenskraft und Lebensfreude bleibt gebremst. Nochmal dieses Bild dieser angezogenen Handbremse. Und diese in uns ungelösten Ängste, die führen zu Vermeidungsverhalten. Und wir sperren uns aufgrund unserer Sicherheitsbedürfnisse in einen inneren Käfig ein. Versäumte Traumaaufarbeitung hat neben der individuellen auch eine kollektive Bedeutung. Durch nicht geheilte Auswirkungen von Kriegen, wie auch bei uns die Folgen des Zweiten Weltkrieges, werden die psychischen Folgen an die nächsten Generationen weitervererbt. Da mag ich die Hörer an den hier im Radio gelaufenen Vortrag von mir verweisen. Das sind sehr detaillierte Informationen zu dem Thema, zu dem Titel In Frieden mit der Vergangenheit. Also weiterhin verschlingen psychische und körperliche Erkrankungen aufgrund von nicht geheilten Traumata enorme individuelle und kollektive Kraft, Zeit und Geldressourcen. Also da höre ich mal auf mit den Auswirkungen.
Okay, da können wir noch viel, viel weitermachen.
Mehr ins Detail gehen, ja.
Gibt es denn, jetzt das eine ist die Vergangenheitsaufarbeitung und das andere, gibt es denn in dem Zusammenhang dann auch eine Zukunftsvorbereitung? Also bereitet mich eine vernünftige Vergangenheitsaufbereitung auch auf die Zukunft vor? Also ist es auch eine Art Präventionsarbeit, dass ich nicht irgendwie Dinge auf meinem Müllplatz, auf meinem seelischen Müllplatz ablade und mich nicht um die kümmere, kann ich das irgendwie auch lernen?
Ja, es gibt also diesen schönen Satz, wie wir mit der Gegenwart umgehen, so gestaltet sich unsere Zukunft.
Okay, den Satz kannte ich noch nicht.
Aber also sinngemäß.
Den nehme ich mit.
Also vergangene Erfahrungen färben das Erleben des jetzigen Momentes. Ja? Wir glauben, dass wir jetzt und hier in diesem Augenblick eine reine, unverfälschte Erfahrung machen. Das ist eine Illusion. Solange wir diese nicht geheilten, wir nennen sie auch gerne unintegrierten Anteile in uns tragen, trüben diese unsere Wahrnehmung der Gegenwart. Also unintegriert bedeutet, wenn wir irgendwas Stressiges oder Traumatisches erleben als Kind, bleibt ja ein Teil von uns in dieser Zeit stecken. Das ist ja nicht gelöst, das bewegt sich nicht weiter. Und wenn wir das lösen, integrieren wir es ins Jetzt, in unser jetziges Erleben hinein. Also dies trübt die Wahrnehmung der Gegenwart, ja, also das ist wie so eine Einfärbung. Wir nehmen zum Beispiel eine Person und deren Verhalten uns gegenüber durch die Brille unserer alten Erfahrungen wahr und handeln dementsprechend nicht wirklich der Situation adäquat oder oft sogar sinnwidrig. So, jetzt zur Prävention. Sobald uns bewusst ist, dass die Vergangenheit unser gegenwärtiges Erleben im höchsten Maße mitbestimmt, können wir unsere Wahrnehmung überprüfen und unsere Interpretationen, warum diese Person das jetzt angeblich macht oder auch Projektionen, erkennen. Und so kommen wir Schritt für Schritt mit diesen verletzten Anteilen in uns in Kontakt und die möchten uns sich letztendlich nur in unsere inneren Arme werfen. Sie kommen ja nicht an die Oberfläche, um uns erneut zu quälen, sondern um endlich erlöst und geheilt zu werden. Und wir können lernen, zum Beispiel mit der Methode der liebevollen Zwiesprache, kann ich halt gut, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, uns um diese verletzten Anteile zu kümmern und sie selbstständig in uns zu heilen. Also da löst sich wirklich auf einer tiefen Ebene etwas. Und im Bild gesprochen können wir mit dieser Methode durch unsere persönliche Unterwelt hindurchgehen. Wir bringen Licht in diese vorher verschlossenen Verliese, diese übermächtig erscheinenden Drachen und Monster, die uns anfallen, die verfallen zu Staub. Wir befreien die Gefangenen aus den Verliesen, die unser ungelebtes Lebenspotenzial verkörpern. Und dann kommen wir in die Lage, andere leidende Wesen zu unterstützen, durch ihre Unterwelt hindurch zu marschieren. Und wir haben das ja in diesen Märchen. Ja, diese Bilder kommen ja aus diesen Märchen, die ja Aspekte von uns, unbewusste Aspekte von uns oft beschreiben. Und wenn wir das tun, durch unsere Unterwelt hindurch marschieren, wächst dabei eine kostbare Selbstkompetenz, wächst die Fähigkeit, uns selber zu regulieren, wenn wir in Stress kommen. Und es wächst unsere innere Freiheit. Und ich sage so gerne, oder ich erlebe es auch, dieser Geschmack von innerer Freiheit, der ist köstlich. Also wir beginnen diesen gegenwärtigen Moment mit all den beteiligten Personen unverfälscht zu sehen. Das ist so, als ob uns ein Schleier von den Augen genommen wird. Also das hat mehr Farbe, mehr Lebendigkeit in diesem Augenblick da ist. Und so verändert sich unsere Wahrnehmung auf uns selbst, auf die Welt und lässt uns weisere Entscheidungen treffen, mehr zum Wohle aller Beteiligten. Nicht das, was wir so erleben, dieses meine Bedürfnisse. Also alles, was wir an Ungelöstem in uns heilen, verändert unsere Zukunft in Richtung heiler Sein. Lebendiger, kraftvoller, vertrauensvoller Sein. All das, was wir in der Gegenwart heilen, hier sind wir wieder bei der Gegenwart, heilt gleichzeitig ein Stück Vergangenheit, weil die immer mit dranhängt, ja? Weil das immer mit aktiviert ist. Und heilt etwas in die Zukunft hinein. Und ganz wichtiger Punkt, all das, was wir in uns erlösen, brauchen unsere Kinder nicht mehr zu tragen. Und ich möchte für heute mit einem Text eines Lobpreisliedes von Danny Platt abschließen. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meiner Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du.
Danke, Frau Paquet, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und die Hörerinnen und Hörer, ein paar haben schon angerufen. Ich habe schon gesehen, dass das Telefon geklingelt hat, obwohl ich die Nummer noch gar nicht durchgegeben habe. Das müssen dann die Profis sein. Die Hörernummer, die ist ab jetzt geschaltet. 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, 0049 89 517 008, dann kommen Sie raus in der Lebenshilfe. Unser Thema heute: Vergangenheitsaufarbeitung, notwendig oder unnötig. Schildern Sie uns vielleicht Ihre Erfahrungen. Was meinen Sie, sollten wir Vergangenes besser ruhen lassen oder lohnt sich eine Aufarbeitung? Was haben Sie vielleicht für Erfahrungen damit gemacht?
Ja, mich interessiert auch gerade, was haben Sie für Erfahrungen damit, es nicht anzuschauen, und für Erfahrungen mit, wenn Sie es anschauen?
Oder gibt es irgendwas in Ihrem Leben, das würden Sie gerne anpacken, aber es fehlt Ihnen so irgendwie der Schlüssel dazu, es fehlt Ihnen noch irgendwie so der Zugang? Dann rufen Sie einfach bei uns in der Sendung an, 089 517 008 008, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und jetzt ein bisschen Musik zum Atemholen. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Vergangenheitsaufarbeitung, notwendig oder unnötig. Bei uns im Studio sitzt die Logotherapeutin Peggy Paquet und ich begrüße die erste Hörerin. Hallo, grüß Sie Gott.
Grüß Gott, all zusammen. Ich habe Fragen. Mhm. Ich bin jetzt 80 Jahre alt, habe 8 lebendige Kinder, schon all groß, all weg. Und ich bin so voll, mein Herz, das brennt alles mit nach. Ich wohne in meinem Leben, denn 60 Jahre, und da habe ich fast jeden Tag mal Schläge gekriegt, vor das, dass ich in die Kirche bin gegangen. Und mir waren so christliche Leute, meine Eltern und alles. Wir sind immer in die Kirche geeilt und gerannt in die Kirche. Und da ist ein eifersüchtiger Mensch gewesen. So eifersüchtig, weil jeder Mann, wo ich geplaudert habe oder was, habe ich meine Schläge gekriegt. Mhm. Und jetzt bin ich so fertig. Mhm. Glauben Sie mir nicht. Mhm. Das Feuer geht mir aus die Brust raus.
Und wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie dieses Feuer in der Brust, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten so innere Arme, wenn Sie diese inneren Arme um dieses Feuer legen, das ist so dieses verletzte, geschlagene kleine Kind. So um dieses Brennen, dieses verletzte Kind legen, wie Sie früher Ihre Kinder oder auch Ihre Enkelkinder gehalten haben. Und einfach nur halten. Ja, ich bin da mit dir, da mit diesem Schmerz, da mit diesem, was so brennt. Und wenn Sie dabei einfach tief ausatmen, sich vielleicht ein bisschen wiegen, wie Sie ein Kind wiegen würden, das Schmerz hat, und damit einfach sitzen und vielleicht die Tränen kullern lassen und nichts wissen müssen über die Geschichte und auch nichts ändern müssen an diesem Augenblick, sondern wirklich nur da sind. Und genau das mal machen, immer und immer wieder. Das ist das, was ich Ihnen für diesen Augenblick gerne mitgeben möchte.
Das ist schon schön. Was gilt's Gott?
Ja, alles Liebe Ihnen.
Vielen Dank. Und ich begrüße noch eine Hörerin. Hallo. Hallo, die nächste Hörerin bitte.
Hallo, bin ich dran?
Ja, Sie sind dran.
Hallo, bin ich dran?
Sie sind dran.
Ja, ich möchte sagen, es ist die einzige Heilung, meine Erfahrung, und das ist schon, die ganze Welt kennt das, die Beichte. Unser Jesus heilt uns. Jetzt ist die Frage, wie? Im Gebet, durch Rosenkranz.
Ich habe nicht wirklich verstanden, was die Frage ist. Wir gucken uns gerade an.
Es war nicht die Frage, es war einfach die Hilfestellung für die Hörer.
Ah, okay, es war ein Statement von Ihnen.
Heilung ist einzige unser Heiland. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir dazu? Mit Vertrauen auf Gott, es ist auch Antwort dabei. Okay. Völlig Vertrauen auf Gott, dass uns Heiland heilt.
Das ist sicher richtig. Sie haben auch Gebete angesprochen. Wir haben
die Beichte angesprochen.
Eigentlich dreht sich das ganze Programm von Radio Horeb darum, dass ja
um Heilung, dass der Herr uns heilt, ja,
in allen möglichen Aspekten. Ich danke Ihnen für den Beitrag. Behüte Sie Gott. Wiederhören.
Ja, danke. Wiederhören.
Dann begrüße ich aus München die Frau Kindler. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich wollte sagen, mit der Aufarbeitung ist es so eine Sache. Man muss es ausprobieren. Ich habe auch mal eine Psychotherapie gemacht und also da muss man an jemand sehr Guten kommen, weil sonst kann es auch sehr schief gehen.
Ja, absolut. Ja. Also wenn Sie in der Therapie sind, der Therapieform oder es kommt natürlich immer sehr auf den Therapeuten an, der die ganzen Dinge mit ihm bespricht und ich sagte, immer wieder ein Fass nach dem anderen aufmacht, kann das total nach hinten losgehen, absolut.
Ja, also ich habe mich dann davon abgewandt und habe dann eine Logotherapeutin, so wie Sie ja auch sind, gefunden und das finde ich eine tolle Lösung, dass man am Jetzt arbeitet und nicht in der Vergangenheit wühlt, sondern wie gehe ich mit meinen Neurosen oder was weiß ich, was man sich alles dann eben einreguliert hat, wie gehe ich jetzt damit um? Wie finde ich wieder zu meiner Freiheit?
Und es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass dieses Jetzt von der Vergangenheit bestimmt wird. Das ist wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu sein, ohne dass ich in der Vergangenheit herumwühlen muss. Also dass ich die Verbindung habe, dass es auch nicht so abgetrennt ist.
Ja.
Verstehen Sie, was ich meine? Wir können nicht sagen, ach, die Vergangenheit gibt's nicht, ja, sondern sich jetzt dem zuzuwenden in dem Bewusstsein oder das kommt auch als Erinnerung oder als Erkenntnis, ah, das hängt mit der Vergangenheit zusammen. Das genügt. Ich muss dann nicht wissen, ja, wie war das jetzt genau, sondern okay, das ist wie, wenn ich das in mein Leben integriere, wie wenn das eine Linie bildet dann. Immer vom Bezug der Gegenwart aus.
Ja, ich wehre mich nur ein bisschen dagegen, dass man dann auch oft so in eine Schublade gesteckt wird. Ach ja, die hat ja Drogen genommen oder weiß ich früher.
Ja, das ist total schade.
Und dass einem das dann so nachhängt immer wieder. Und also das finde ich völlig unsinnig. Ja, das ist schade, ja.
Ja, also das sind... das meine ich auch, Menschen, die sich ihrem eigenen Innersten zuwenden und auch in der jeweils notwendigen Form Vergangenheitsaufarbeitung machen, sage ich mal, die bekommen viel mehr Mitgefühl, die kommen nicht mehr mit solchen Bewertungen, weil sie wissen, auch ich habe da meine Leichen im Keller, was Leichen auch immer sein sollen, ja, auch ich habe meine Dinge, die daneben gegangen sind, da gibt's nichts zu bewerten. Unser Gewordensein, das hat irgendwie seine Hintergründe. Und entscheidend ist, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und wie ist meine Ausrichtung auf die Welt? Ich wende mich mir zu, um letztendlich Kraft freizusetzen, in der Welt wirksam zu sein. Darum geht's. Nicht in mir rumzuwühlen, weil das jetzt irgendwie gerade modern ist oder weil ich irgendwie so viel leide. Natürlich auch, damit es mir besser geht. Absolut. Aber letztendlich, um mein Potenzial, um das, wie Gott mich gemeint hat, in die Welt einzubringen. Deshalb macht das so einen Sinn.
Frau Kästle, ich danke, oder ich, ja, Frau Kindler, ich danke, dass ich...
Welche Frage hätte ich noch
gerne. Ach, die kommt jetzt?
Ja.
Ja, Sie sind gut. Zwar, also, Frau Kindler, schießen Sie los.
Mit der Schuld und Beichte ist es auch so eine Sache. Ich finde am wichtigsten, dass man zu demjenigen, dem man sich versündigt hat, gegenüber, dass man zu ihm hingeht, ausspricht.
Wenn das möglich ist.
Bekennt. Und dann drüber spricht und sich einigt und versöhnt.
Wenn das möglich ist. Ich sage auch immer, hast du einen Fehler gemacht, geh hin und bring's in Ordnung.
Ja.
Aber manche Menschen wollen uns nicht hören und manche sind gestorben oder weit weg oder manches ist irgendwie eine komplexe Situation, die eher mehr uns betrifft als die anderen, unser eigenes Erleben, für das wir uns schuldig fühlen.
Das sagt ja Jesus selber auch, wenn du in den Tempel gehst und ein Opfer bringst und dir einfällt, dass du mit deinem Bruder unversöhnt bist, lass das Opfer liegen, geh heim, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm wieder zurück in den Tempel.
Ja, genau. Also,
wenn es möglich ist.
Wenn es möglich ist, wenn er noch lebt, wenn er greifbar ist.
Ja. Und die Beichte, also ich habe als Kind auch viel gebeichtet und auch später noch, finde ich auch sehr sinnvoll und befreiend. Aber wann sollte man beichten gehen? Das sind ja eigentlich die Todsünden, die wir früher gesagt haben.
Ich sage ganz klare Antwort. Wenn ein innerer Impuls dafür auftaucht, wenn etwas in uns rumort, wenn wir Unterstützung brauchen und unser Innerstes sagt uns das.
Mir hat mal ein Priester gesagt, wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste nicht mehr beichten gehen, dann soll ich mich ganz schnell bei ihm melden, weil dann wäre ich ein Kandidat für die Heiligsprechung. Also, wie es die Frau Paquet sagt, wenn Sie einfach es fühlen, gehen Sie einfach. Gehen Sie einfach.
Und es darf auch Zeiten geben, wo es leicht ist.
Ja, und wie vorhin auch eine Hörerin gesagt hat, es ist einfach eine Befreiung. Es befreit sie.
Ja.
Die Sakramente, die uns der Herr schenkt, die sind ja auch dazu da, dass wir frei werden, dass sie uns helfen. Es sind Geschenke, dass wir weiterkommen.
Ja.
Frau Kindler, jetzt danke ich Ihnen für den Beitrag und fürs Gespräch, das daraus geworden ist.
Ich danke auch.
Und jetzt begrüße ich aus Hohenfels Frau Kästle. Hallo.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Ich habe eine 13-jährige Tochter, die leidet eigentlich schon seit 2-3 Jahren ziemlich stark unter Heimweh. Und sie kann also nicht bei ihren Freundinnen übernachten. Da kriegt sie dann richtig Panik. Und wir haben den Eindruck, dass es daran liegt oder lag, dass wir sie damals, da war sie 1,5 oder 2, da musste ich mit der großen Tochter in die Klinik für eine Woche. Und da musste ich sie eine Woche sozusagen bei Großeltern und Papa lassen. Und wir haben so den Eindruck, dass es wahrscheinlich die Zeit ist, die ihr da jetzt irgendwie hochkommt, dass sie da solche Ängste hat.
Ja, es hat Sicherheit mit dem Verlassenheitsthema zu tun.
Ja. Wie ich ihr helfen kann, ich das als Mutter, können wir das als Familie oder ist da professionelle Hilfe angesagt? Weil wir haben jetzt immer gedacht, es verwächst sich irgendwie, haben jetzt aber eher den Eindruck, dass es das eben nicht tut.
Die entscheidende Frage hier ist, Heimweh ist nicht wirklich ein Gefühl. Also mich würde an der Stelle interessieren, welche Gefühle darunter liegen. Mhm. Ist es Angst? Ist es Verlassenheit? Das macht einen großen Unterschied. Und von der Ursache her können Sie lange forschen. Ich nehme an, dass es noch früher irgendwas war, vorgeburtlich, also was weiß ich, Krankenhausaufenthalt oder was auch immer. Das lässt sich jetzt mit dem einen nicht so wirklich erklären, aber es ist nicht wirklich wichtig. Aber herauszufinden, wenn du weg bist, was für ein Gefühl taucht auf? Ja? Und dann dem Kind zu vermitteln, dieses Gefühl möchte deine Aufmerksamkeit. Ja, irgendwie im Körper ist das ja spürbar. Vielleicht drückt es in der Brust oder der Bauch zieht sich zusammen und er kann ihre Tochter die Hand drauflegen und sagen, ja, ich bleibe bei meiner Angst oder ich bleibe bei diesem Einsamkeitsgefühl und ich atme tief aus. Das ist jetzt so in ganz, ganz, ganz kompakt Form die liebevolle Zwiesprache. Aber ich glaube, für ihre Tochter wäre es gut, da mal richtig zu weinen und dabei vielleicht auch gehalten zu werden. Gut auszuatmen. Also wenn sich diese emotionale Ladung löst, diesen Druck, ich sag mal, den wir dann Heimweh nennen, aufbaut, dann kann sich das lösen. Aber das ist jetzt in Kürze. Da ist es immer schwierig, so eine Ferndiagnose zu stellen.
Situationen, dass sie dann gar nicht mehr weggehen möchte, dass sie das eigentlich, sie möchte dann auch nicht ins Schullandheim gehen.
Ja, es geht um das Gefühl, um die Geschichte. Was fühlst du, wenn du da nicht gehen willst oder wenn du woanders bist? Weil dieses Gefühl möchte wirklich gelöst werden und dann erlöst sich auch etwas im Leben ihrer Tochter. Und wie das Gefühl entstanden ist, ist primär wirklich nicht so wichtig.
Also wenn Sie ein vertiefendes Gespräch mit Frau Paquet darüber führen möchten, wir geben die Kontaktdaten von Frau Paquet am Ende der Sendung.
Ich kann das jetzt wirklich nicht ausführlich.
Geben wir am Ende der Sendung gerne nochmal durch. Also wenn Sie da ein vertiefendes Gespräch möchten. Aber an der Stelle bedanke ich mich sehr.
Ja, oder für auch bei Menschen, die ich ausgebildet habe, die stehen Ihnen da auch gern zur Verfügung. Ich möchte Sie ermutigen, für Ihre Tochter sich da wirklich Unterstützung zu suchen, weil das muss nicht viel sein, so dass sie dann alleine weiter kann, weil dann entwickelt sie auch eine Selbstkompetenz, vielleicht mit einer etwas erhöhten Angstbereitschaft oder und so weiter umzugehen für ihr ganzes Leben.
Frau Kästle,
vielen Dank
auch an Sie an der Stelle.
Ja.
Ich begrüße die nächste Hörerin. Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo, bin ich's?
Sie sind dran.
Ja. Ich wollte meinen Namen nicht sagen.
Brauchen Sie auch nicht.
Weil mich viele Leute kennen. Ich habe, grüß Gott erstmal, mich holt die Vergangenheit ein. Mein Mann ist 82 gestorben, noch verhältnismäßig jung. Meine Tochter war 17 damals und war dabei. Mein Mann musste von Spanien überführt werden und war 14 Tagen dann vorm Sterben im Krankenhaus. Und da war sie bei, sie bestand am Abitur. Es waren mir mal bösartiger Krebs, malignes Melanom auf der Kopfhaut. Jetzt trifft sie es. Sie wird am Dienstag, es gibt eine schwere Operation, im Gesicht operiert. Und die Vergangenheit hat uns eingeholt. Wie gehe ich damit um?
Sich der Gegenwart zu wenden, nur diesem Augenblick jetzt mit ihrer Tochter und ihrer Angst und ihrer Panik, ihrem Schmerz. Je besser sie sich um sich selber kümmern können, umso besser können sie für ihre Tochter da sein. Jetzt das mit ihrem Mann, das ist passiert, aber ich würde das jetzt wirklich erstmal beiseite stellen, nur in dieser Gegenwart, in dieser wirklich schwierigen Situation zu bleiben. Es tut weh, es ist Angst da, das ist wirklich wiederholt, das ist ja nicht gesagt. Was für sie wichtig ist zu wissen, ihr Mann ist dran gestorben, aber das heißt nicht, dass ihre Tochter jetzt dran sterben muss. Legen Sie die Vergangenheit nicht über die Gegenwart. Das macht keine Aussage über die Gegenwart. Wir haben eine andere Medizin. Ihre Tochter hat vielleicht eine andere Konstitution. Und wichtigste ist wirklich, dass sie ein Stück zur Ruhe kommen, dass sie weinen können, tief ausatmen dabei, dass sie stabiler werden. Und in dieser Stabilität können sie besser für ihre Tochter da sein. Und sie können natürlich mit einer ganz anderen Kraft beten für ihre Tochter. Sie haben mehr Kraft, andere Menschen zu aktivieren, für ihre Tochter mitzubeten. Darauf würde ich mich jetzt konzentrieren. Jetzt
und die
hier.
Sehen das alle nicht so. Die sagen, ach, ich nehme doch das nicht so tragisch und so, aber ich...
Genau das ist es. Es ist gespeichert und färbt jetzt diese Wahrnehmung der Gegenwart. Ja, genau. Und sich das bewusst zu werden, das ist jetzt eine neue Situation. Es ist nicht die alte, es ist eine andere Situation. Und die darf anders verlaufen. Mhm. Und es ist verständlich, was das mit Ihnen macht. Absolut. Aber Sie müssen da nicht stecken bleiben. Also wenn das zu arg ist, dann holen Sie sich wirklich Unterstützung.
Ja, ich bin schon dabei, mir Unterstützung
zu holen. Wunderbar.
Und auch, dass sie noch die Krankensalbung kriegt und wirklich, dass da...
Ja, aber was ich ganz wichtig finde, ist eine Situation, selber kraftvoll beten zu können, nicht mit Angst beten zu können. Dann schicken wir unsere Angst hinaus, sondern mit Stärke. Und ich habe Klienten gehabt, die haben mir die wundersamsten Geschichten erzählt, was passiert ist bei schwersten Erkrankungen, wenn viele Menschen gebetet haben.
Auch einen ganz guten Kreis eigentlich.
Ja, den noch
und
vergrößern,
ich muss sagen,
diesen Kreis.
Auch, also ich habe jahrelang nicht mehr weinen können, aber mir fließen die Tränen, ob ich in der Heiligen Messe bin oder wo ich bin.
Lassen Sie sie fließen und atmen Sie gut aus. Seien Sie bei sich mit diesen Tränen. Und da fließt ganz viel Altes auch mit ab.
Also, aber das stimmt wirklich.
Ja. Für das Alte holen Sie sich Unterstützung und in der Gegenwart lernen Sie, sich um sich selber zu kümmern und die Gegenwart neu zu sehen, so wie es jetzt ist. Wir wissen nicht, wie es weitergeht.
Du hast gesagt, kann ich nicht gehen, warum muss der Vater gehen, gell? Und jetzt stecke ich selber in der Situation drin, gell?
Ja, aber die darf anders sein, die Situation. Geben Sie der Situation einen inneren Raum, dass sie anders ausgehen darf.
Okay.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, danke.
Bitte gerne.
Vielen Dank.
Wir danken Ihnen und Gottes Segen für Sie beide.
Danke.
Ich begrüße jetzt Frau Ederer aus dem Bayerischen Wald.
Schön. Also ich habe jetzt eine Frage, die was mich also schon länger beschäftigt. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne fragen, weil Sie das sehen. Und zwar, also ich bin 65 Jahre alt und dann bin ich also vor einem halben Jahr auf Exerzitien gewesen, ein paar Tage. Und da hat nachher der Pater so erzählt von Menschsein. Also das erste ist die Selbstwahrnehmung und das zweite Denken und das dritte erst Tun. Und da ist in mir durch meinen Körper wie ein Blitz durchgegangen und da habe ich irgendwann gewisse Selbstwahrnehmung, die habe ich nie aufgenommen in mir, sondern die habe ich immer alles verdrängt und habe mich leider, weil ich mag nicht, mehr auf andere Leute also zugewendet, leider denen immer zugehört, wissen Sie, das ist alles, das fleckt alles so hoch.
Was ist Ihre Frage an uns?
Meine Frage ist eigentlich das immer, ich weiß nicht, ich kann das nicht unterscheiden, das bin ich und das bist du. Verstehen Sie, das von mir immer.
Ich verstehe, was Sie meinen, sind Sie nicht exklusiv mit dieser Frage. Das bin ich, kann ich erfahren, wenn ich meinen Körper wahrnehme. Hier meine Grenzen. Ich spüre meine Fußsohlen am Boden. Ich spüre, dass dieser Körper so geformt ist und ich spüre, dass das ein atmender ganzer Körper ist. Wenn ich das spüre, kann ich unterscheiden, das bin ich und da sind die anderen. Was ich Ihnen wirklich empfehle, ist in jeglicher Form, Übungen oder Therapie, die Sie darin unterstützen, sich in Ihrem Körper wahrzunehmen. Und das hat vielfältigste positive Auswirkungen. Also was ich gerne empfehle, ist Atemtherapieformen, Feldenkreis. Also es gibt so viel mittlerweile. Bei der Volkshochschule wird viel angeboten oder auch Einzelsitzungen oder auch wirklich ganz liebevolle Massagen, ganz achtsame, wo Sie sich besser in Ihrem Körper wahrnehmen können. Also alles, was Sie darin unterstützt, sich in Ihrem Körper zu fühlen, hier bin ich, hilft Ihnen, diese Unterscheidung zu erleben.
Jetzt können wir an der Stelle leider nicht weiter vertiefen.
Das ist ein ganz klarer...
Aber ich danke Ihnen für den Beitrag.
Das ist wunderbar und und ich sage Ihnen einfach ganz gut.
Und Ihr Alter spielt da keine Rolle, ja? Ich hab Menschen mit über 80 bei mir in der Praxis gehabt, die zu diesem Thema angefangen haben und Veränderungen erlebt haben.
Ja.
Jetzt geht's los.
Schön.
Dankeschön, Frau Ederer.
Ich sage Ihnen einfach ganz gut dafür, gell?
Ja.
Und auf Wiedersehen für gut.
Frau Paquet, Wir müssen es kurz machen, Frau Paquet. Die Sendezeit ist rum, darf man als Moderator eigentlich nicht sagen, aber es ist so. Ganz vielen Dank, dass Sie uns das wirklich vor Augen geführt haben und auch im Namen der Hörerinnen und Hörer nochmal danke, Frau Paquet.
Danke Ihnen.
Sie geben ein Einführungsseminar zur liebevollen Zwiesprache in München, die liebevolle Zwiesprache, die Therapieform, wo es eben um dieses sich kümmern, das Zuwenden, um die Gefühle geht, um die eigene Wahrnehmung. Sie bilden auch interessierte Menschen in dieser Therapiemethode aus. Wer darüber mehr wissen möchte, dem sei die Homepage von Frau Paquet empfohlen. Das ist www.liebevolle-zwiesprache.de. Und wenn Sie das jetzt nicht notieren konnten, haben Sie jetzt noch ein bisschen Zeit, weil beim Radio Horebs Hörerservice haben wir das auch hinterlegt. Wenn Sie die Sendung nochmal hören möchten, die Sie heute gehört haben und vielleicht zu spät eingeschaltet haben, im Nachtprogramm von Radio Horeb wird diese Sendung heute wiederholt. Oder Sie bestellen sich eine Aufzeichnung dieser Sendung als CD. Bestellen Sie diese beim Radio Horeb CD-Dienst gerne telefonisch 08328 921 120 oder übers Internet, über die Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Auch da lässt sich eine CD ganz einfach via Knopfdruck bestellen. Wenn Sie technisch ein bisschen versierter sind, können Sie sich auch die Sendung des heutigen Tages herunterladen von der Website von Radio Horeb. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie mit Frau Paquet nochmal Kontakt aufnehmen können, wie Ihre Telefonnummer ist oder Ihre Webadresse, da stehen Ihnen die Kollegen und Kolleginnen vom Hörerservice zur Verfügung, 08328 921 110. Nochmal, Hörerservice 08328 921 110. An der Stelle ganz herzlichen Dank. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.